Tesla Cars have been around for quite a while now.
Tesla Autos gibt es jetzt bereits schon seit einer Weile. Und für viele von uns aus der Software-Sicht sind das Blackboxes. Wir haben heute Niklas Künapfer, Christian Wehrling und Hans-Niklas Jakob bei uns, die das Autopilot-System und das Infotainment-System geroutet haben und uns ein paar Einblicke gewähren werden in ihrem Vortrag. Prost.
Thanks for the introduction.
Vielen Dank für und willkommen zu unserem Vortrag. Ich bin Christian, zusammen mit Nikolaus und Hans-Nikolaus werde ich euch den zweiten Teil unseres Tesla Hardware Hackings vorführen. Wenn ihr den Vortrag von Kevin gehört habt über Car Forensics, ist das der beste Vortrag, um anzuknüpfen. Wie wissen wir motiviert in unserem
the lion's share of this research.
Im zweiten Teil wird Nikolaus den großen Teil präsentieren, wie man den Secure Boot mit Voltage Glitching, mit Spannungsglitching attackieren kann. Dann zeigen wir euch ein paar Einzelheiten vom Autopiloten und wie wir da sensitive Details extrahiert haben. Wir haben das Ganze in 2021 gefunden, als Hans-Niklas und Kollegen eine Spannungsglitch-Attacke entdeckt haben auf AMD Secure
One year later, Hans-Niklas and I extended that work with our faulty PPM paper
and showed that you cannot really trust TPM-based full paper haben wir gezeigt, like dass man solchen Arten von Verschlüsselungen nicht immer trauen kann. Und die Arbeiten gingen dann weiter und Anfang dieses Jahres haben wir diese Forschung auf das Tesla Entertainment System ausgeweitet und haben dann einen Jailbreak gebaut, der uns ein bisschen weitergebracht, aber wir warten noch auf die Black Hat, damit wir das alles veröffentlichen werden. Heute werden wir vor allem uns auf diesen Teil beschränken. Der Autopilot hat gute und schlechte Schlagzeilen bereits gemacht von Tesla. Zum Beispiel wurden mehr als 2 Millionen Autos zurückgerufen. Das wurde über ein Software-Update gemacht. Und dann gab es auch Gerüchte über den Elon-Mode.
Dass du deine Hand gar nicht an einem Lenkrad haben musst. Und dann gibt es noch die Software-Sicherheit, die scheint sehr sicher zu sein. Es kann auf jeden Fall eine große Menge persönlicher Daten bearbeiten. Und es trägt natürlich auch die Software von dem Tesla Autopilot. Das ist wie eine moderne digitale Architektur von einem Tesla aussieht. Der obere Teil ist ungefähr das Gehirn der Operation. Es gibt einen zentralen Box in dem Fahrgastraum. Und dann gibt es darunter den Canvas und das Infotainment-System in Blau, was wir schon geroutet haben. Der Autopilot sitzt in einem besonderen Bus direkt verbunden an dem Canvas und dem Kamera. An der Kamera, den Kameras. Lass uns eine grobe Idee geben, was Autopilot kann. Zu jeder Zeit, auch wenn du nicht mal die Systeme aktiviert hast, werden Kamera- und Sensordaten genommen, um eine Umgebung des Autos wahrzunehmen. Und das wird von Tesla auf dem vorderen Bildschirm angezeigt. Also dein Auto möchte dir das vielleicht mitteilen. Manche dieser Sachen sind versperrt. Und loggen sich, werden gespeichert sozusagen. Es gibt zum Beispiel einen Speicher im Airbag-Unit, wo dann draufsteht, also wo man sehen kann, wann das Airbag benutzt wird. Und Tesla verkauft Software und Hardware, um darauf zukäufen zu können. Außerdem schreibt Tesla in proprietärer Log-Format weitere Sachen. Wenn zum Beispiel das Airbag rausgeht, dann wird es ein hochauflösendes Log geben. Das wird für eine kurze Zeit aufgelöst für kleinere Details. Diese proprietären Log-Formate wurden reverse-engineert und sie wurden 2021 von einem Wissenschaftler auf GitHub veröffentlicht. Seine Skripte und seine Dokumentation enthalten auch Informationen über den Snapshot-Mechanismus von dem Autopilot. Es ist hauptsächlich gemacht fürs Lernen. Man kann hunderte von Megabyte von Speicher beinhalten und Hans wird später im zweiten Teil des Vortrags darauf hinaufgehen. Der Autopilot hat sich in den letzten 10 Jahren sehr entwickelt. Man hatte am Anfang nur einen Zugriff zu einer Kamera nach außen. Inzwischen hat Tesla schon 8 Kameras und Radar und Sonar sind in vielen Modellen benutzt und wurden über die Jahre verbessert. Um diese größer werdende Datenmenge zu bearbeiten, haben sich die Prozessoren entwickelt, von einzelnen zu deren eigenen FSD-Chips, die Tesla selber herstellt. Und zum Schluss gibt es noch den Ort, Firmware zu speichern. Die ganze Magie und die temporären Sensordaten. Bis zur Hardware 2.5 war das unverschlüsselte Hardware, was Francis und Kevins Blicke hinein erlaubt haben. Aber seit Hardware 3 ist das verschlüsselt und deswegen nicht lesbar, wenn man den Chip ausgelötet hat. Nur Code, der am Autopilot läuft, kann das darauf zugreifen. Und das bringt mich zur letzten Folie, die ich von Hardware 3, von Teslas Slides geliehen habe. Man sieht, dass es den Code nur laufen lässt, wenn es von Tesla kryptografisch signiert wurde. Und wir haben uns gedacht, Challenge accepted, und damit kommen wir zum nächsten Teil des Talks.
Nun werde ich reden über die Hardware-Analyse und den Angriff auf die Hardware. Hier sieht man das Autopilot-Board. Man sieht zwei Sockel, Turbo A und Turbo B. Daneben sieht man die RAM-Chips, SPI-Flash und Flash-Speicher, den man da sieht. Wir sehen auch einen Ethernet-Switch in braun dargestellt, der das Board mit der Außenwelt verbindet über Automotive Ethernet. Außerdem haben wir einige andere Peripherie, einige Verbinder für UART. Und wir können diese Verbinder auch benutzen, um die Socks zu resetten, und das Board wird durch die großen Konnektoren eben auch gepowert. Auf der Rückseite von dem Board sieht man zwei Realtime-Clocks mit kleinen Batterien, zwei JTAG-Konnektoren, aber leider mit einem Passwort gesperrt. Dann sehen wir hier einen Die-Abbild von dem Turbo-Chip, hergestellt von Samsung im 40-Nanometer-Prozess, mit 12 ARM V8 Kernen in 3 Clustern, die das Hauptbetriebssystem laufen lassen. 2 Neural Processing Units für die Machine Learning Aufgaben, und darüber sieht man noch die GPU und einen Bildsignalprozessor und Video Encoder für das Vision System. Interessanterweise sehen wir noch 2 weitere Kerne, ein Safety System, auch SMS genannt, das die Entscheidung der beiden Turbo-Nodes vergleicht und dann eben als Vergleichsergebnis gefährliche Aktionen verhindern soll. Aber für uns am interessantesten ist das Security System, auch SCS genannt. Und das ist auch eben genau der erste Teil des Chips, der eben bootet, der dann die Firmware lädt und alle anderen Cores initialisiert. Die Firmware ist auf einem kleinen SPI-Flash gespeichert, genauso wie ein BIOS in einem normalen Computer. Und wir haben dann eben den Inhalt analysiert und haben ein kleines Flash-Dateisystem gefunden. Wir haben es reverse-engineert und haben jetzt eine Dateisystemtabelle gefunden. Und wir haben eben da verschiedene Teile von Firmware gefunden, die man unten auf der Folie sehen. Außerdem gefunden haben wir eben eine Signaturkette, die eben dazu dient, das alles zu signieren. Wir haben uns dann die UART-Bootlogs angeschaut und die SPI-Aktivität angeschaut, haben gesehen, dass der SES-ROM-Bootloader als erstes gestartet wird, dann den SES-Bootloader 1 startet, die Signatur verifiziert und dann eben erst es anfängt auszuführen. Der Bootloader 1 macht meistens dasselbe mit dem Bootloader 2 eben und der Bootloader 2 wiederum läuft immer, verifiziert aber die SMS-Firmware und die A72-Firmware, die aus Coreboot und einem Linux-System besteht. Wir als Angreifer würden natürlich gerne Root-Rechte bekommen, auf irgendeine Art und Weise. Der häufigste Weg wäre sicherlich, das Linux-System zu patchen und wir würden da gerne eben ins Recovery hineinbooten, um auf die Weise eben per SSH das System zugreifen zu können, ohne Passwort. Wenn wir das aber machen würden, dann würde eben dieser letzte Verifikationsschritt schiefgehen, fehlschlagen. Und so ergibt sich dann eben ein Root of Trust und da schauen wir uns mal im Detail an, wie das funktioniert. Die Wurzel ist die Root-CA, die vom SPI-Flash geladen wird. Dann gibt es eben einen Hash und der wird eben mit einem in den Chip gefusten Hash verglichen. Dieses Zertifikat ist eben die Wurzel einer Zertifikatskette, bestehend aus dem Issuing Authority-Zertifikat und dem Firmware-Signing-Zertifikat. Und der Key im Firmware-Signing-Zertifikat dient eben dazu, andere Teile der Firmware zu verifizieren, wie zum Beispiel den Bootloader 1, Bootloader 2 und die weiteren Ebenen. So, um also nun das von uns modifizierte Linux-System booten zu können, müssten wir eben die Root-CA verändern, aber dann würde eben die Verifikation fehlschlagen und da hoffen wir eben, dass eine Fault-Injection-Attacke uns an dieser Stelle helfen kann. Wir könnten also auch die ganze Zertifikatskette austauschen, so könnten wir dann eben alles signieren, die anderen Teile Firmware und unser modifiziertes Linux-System. Und dann schauen wir uns jetzt mal Fault Injection Attacks eben an. Bei solchen Angriffen werden Faults eingeführt, indem der Angreifer die Umgebung der ICs verändert, zum Beispiel indem er die ICs mit einem Laser bestrahlt oder mit elektromagnetischer Strahlung oder eben indem man die Versorgungsspannung modifiziert. Und gerade bei dem Voltage-Glitch, um das es hier geht, wird die Versorgungsspannung eben für eine besonders kurze Zeit reduziert, wie man eben da auch sieht auf dieser Grafik. Unser Plan sieht dann so aus, wir haben das Autopilot-Board mit dem FSD-Chip mit seinen Kernen und uns interessiert aber am meisten der SES-Core von diesen Kernen. Der ist mit einem SPI-Flash verbunden und er wird von einem externen Spannungsregulator gepowert. Und wir möchten mit einem normalen Computer und einem TeamSee Microcontroller darauf zugreifen. Der Computer monitort das Bootlog über den UART und kontrolliert den TeamSee Microcontroller und der wiederum kümmert sich um die timing-kritischen Abschnitte dieses Angriffs. Zum Beispiel monitort er den SPI und er sorgt vor allen Dingen für die Unterbrechung der Versorgungsspannung zum SES. Aber zunächst müssen wir eben identifizieren, was jetzt genau die Spannungsversorgung des Sicherheitssystems eben ist.
Also das, so sieht das Board aus und
Viele Teile dieses Boards sind ja, gehören zur Stromversorgung. Wir haben uns das genau angeschaut und herausgefunden, dass vieles inaktiv ist. Und es wird aber halt vor allem 3,3 und 5 Volt zur Verfügung gestellt. Und die zwei Teile, die markiert sind, das sind die interessanten Teile. Diese sind tatsächlich aktiv. Da ist unser Power Supply, unsere Stromversorgung, die wir suchen. Und dieser kleine Chip hier ist ein Spannungsregler von Texas Instruments. Das Datenblatt ist verfügbar. Da wird auch ein Referenzlayout angegeben, wie man das PCB designen soll. Die blauen Teile sind die Leiterbahn und die blauen sind Pads und das sieht dann auf unserer Leiterbahn links sehr ähnlich aus. Man sieht zum Beispiel diese Spule L1 oder den Kapazität C2, Kondensator C2. Und das zeigt uns, dass der Ausgang eben hier zwischen dieser Spule und dem Kondensator ist. Und nun wissen wir, wo wir angreifen müssen. Hier seht ihr diesen Spannungsregler, der versucht, die Spannung stabil zu halten auf der linken Seite. Dann gibt es dort ein paar Stützkondensatoren, die die Energie puffern. Und unsere erste Idee war, dass wir einfach diese Spannungsversorgung für kurze Zeit schließen. Das nennt sich dann quasi Crowbar Circuit und da wollten wir den Teensy-Mikrocontroller verwenden, der halt einerseits monitort und andererseits haben wir einen MOSFET drauf gelötet, den wir ebenfalls mit dem Teensy steuern und der dann einen Kurzschluss erzeugen würde. Dieser MOSFET verbindet dann die Versorgungsspannung kurze Zeit zu Ground. Und der meiste Strom fließt dann zu Ground und nicht durch das SMS oder SCS. Aber beides, der Spannungsregler und die Kondensatoren hindern uns daran, weil es gibt immer noch dann ein bisschen Strom, der in das SCS schließen kann. Und darum haben wir uns entschlossen, die Kondensatoren auch komplett zu entfernen. Wir haben das also diese Kondensatoren abgelötet von dem Board, aber das hat nicht so viel ausgemacht. Wir haben da ein paar Mal gemessen und herausgefunden, dass es dann auch einen anderen Kondensator gibt, der etwas versteckt ist, aber ziemlich groß. Und also hatten wir noch einen vierten Kondensator, den wir entfernen mussten. Das schien das SCS aber immer noch nicht zu beeindrucken, also haben wir auch noch den Voltage, also den Spannungsregler unterbrochen. Das haben wir mit einem zweiten MOSFET gemacht. So sieht schlussendlich unsere Schaltuhr aus. Das könnt ihr euch sonst später in Ruhe anschauen. Wir haben auch noch Treiber-ICs eingebaut, die das MOSFET halt richtig ansteuern. Und so sieht das dann in Realität aus. Es sind, ja, es ist ein bisschen unübersichtlich, aber ihr seht, die MOSFETs sind direkt auf dem Board gelötet. Dann sieht man sie nicht so gut. Aber ja, die Spannung war uns jetzt etwas zu unstabil, so dass das SCS nicht mehr gebootet hat. Haben wir einen sehr kleinen Kondensator wieder hinzugefügt. Den seht ihr da rechts. Und dann haben wir den sogenannten Glitch-Connector oder Glitch-Stecker auf das Board gelötet, damit wir das Ganze einfach verbinden können. Das gesamte Setup sieht dann so aus. Ihr werdet das gleich in Aktion sehen. Und so sieht der Spannungsabfall aus. Mit diesem Angriff können wir zwei Parameter anpassen, denn die Verzögerung, bis die Spannungsabfall erzeugt wird und wie lange der bleiben soll, also die Dauer. Und um da gute Parameter zu finden, man musste halt die richtigen Parameter finden. Wenn es zu lange ist, dann wird der Chip einfach resettet. Und wenn es zu kurz ist, dann hat es keinen Einfluss. Und das muss man halt herausfinden, was das Optimale ist. Was wir noch nicht wissen, ist, wann wir diesen Glitch triggern müssen. Wann genau dieser Vergleich ausgeführt wird, den wir glitchen möchten. Und dazu haben wir UART und SPI Traces angeschaut. Also das, ihr seht viermal SPI und einmal UART auf diesem Bild. Die erste Meldung ist ein bisschen so, hey, ich bin jetzt am Booten, und irgendwann weiter rechts sieht man dann get.rootci und get.rootci okay, und dann würde sich der normale Bootprozess ganz normal fortsetzen. Aber wenn wir das jetzt modifizieren, also wenn wir die rootci modifizieren, dann sieht man zwar immer noch, dass es zwar geladen wurde, aber man sieht auch, dass der Bootprozess nicht weiterfährt, weil der Hash nicht übereinstimmt. Und man sieht auch weniger Aktivität auf dem SPI. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass der Header von Bootloader nicht geladen wird, wenn die Vergleich nicht stimmt.
Okay, das sind ungefähr 240 Mikrosekunden lang. Das ist ziemlich lang, aber man kann es immer noch bruteforcen. Das ist, was wir als nächstes getan haben. Auf der unten kann man sehen das SPI Chip Select Signal. Und es wird hier bei dieser steigenden Flanke gestartet zu zählen. Der Delay-Parameter wird also auch an dieser Stelle gestartet. Wir flashen jetzt das Original-Image mit einem modifizierten und haben angefangen, einen Brute-Force-Search zu starten. Wir haben auch das Bootlog dabei untersucht, während wir das getan haben. Dann haben wir herausgefunden, in Abhängigkeit von den Parametern bekommen wir unterschiedliche Ergebnisse. Die grünen Pfeile zeigen für die Fehlermeldung Fail to Calculate Hash, was wahrscheinlich bedeutet, also wir sind wahrscheinlich zu früh dran. Wir müssen erst den Hash berechnen, bevor wir ihn an irgendwas vergleichen können. Dann gibt es diesen orangenen Cluster, der Check der Root CA ist gescheitert, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir in der Validierungsprozedur gescheitert sind, also zu spät. Aber dann gibt es noch diesen blauen Bereich. RootCR Hash Mismatch. Also da ist irgendwie das modifizierte Image. Vielleicht haben wir da genau in dem richtigen Hash-Vergleichsmoment geglitcht. Also das sind die am vielversprechendsten, und die werden wir als nächstes ausprobieren. Wir haben es für 2 Wochen probiert, ohne einen einzelnen Erfolg, bis ich dann rausgefunden habe, ich habe eine Development-Firmware benutzt habe, wo ich einen Typo gefixt habe. Aber das Skript hat in dem Skript, das die Ergebnisse ausgesucht hat, noch immer existiert. Saalapplaus für diesen Experience. Also mein Pull-Request ist schon jetzt seit 10 Monaten am Warten, und bitte erzählt Niklas, falls ihr ihn seht, das anzunehmen und auch das Skript zu fixen. Nachdem wir das rausgefunden haben, hatten wir eine funktionierende Attacke. Du wirst also gleich das obere, oben rechts zeigt das gesamte Setup, links unten gibt es eine SSH-Konsole, rechts unten das Bootlog. So, ich habe jetzt mal das Glitch-Skript gestartet. Das dauert ein paar Sekunden. Aber auf dem Oszilloskop rechts kann man schon die unterschiedlichen Spannungsdrops erkennen, die wir einfügen. Und wir sollten gleich einen erfolgreichen Glitch-Angriff erkennen. Ja, da ist er. Auf der Stromversorgungsseite kannst du sehen, dass die Stromversorgung des ganzen Bootes ansteigt. Und nach einer gewissen Weile sehen wir das Bootlog von dem Mainboard. Und ich glaube, jetzt sagt das Internet ist da und wir können anfangen, uns für SSH anzuloggen. Wir sind auf diesem Linux-System und jetzt sind wir root. Zahlapplaus für diesen Hack. Also, wir haben auch die Erfolgsrate auf einem SOC gemacht und wir kriegen einen erfolgreichen Glitch alle 2 Sekunden hin, was ziemlich großartig ist für diese Art von Angriffen. Als nächstes wird Niklas über die Autopilot-Internals und die Datenextraktion reden, also die Einsichten von Autopilot und die Datenextraktion. So, danke Niklas. Nach all dem Testing können wir jetzt endlich mergen und vielen Dank, dass du die treibende Kraft hinter diesem Hack bist. Wenn wir schon vom Fahren sprechen, der Autopilot nutzt ganz viele Daten für sein Fahren, Canvas-Daten werden benutzt, State-of-the-Autopilot-Machine-Learning, also da wird viel dazugelernt und es gibt viel Training, Auswertung der Performance und das Problem ist, diese Daten können nicht immer an einen Flash-Speicher gespeichert werden und es kann nicht alles hochgeladen werden. Deswegen lädt Tesla nur besondere Snapshots hoch. Und diese Snapshots sehen ungefähr so aus. Also alle einkommende Data ist temporär in einem Ringbuffer gehalten, also eine Art Cache für die letzten paar Sekunden oder Minuten von Daten. Und dann wird diese Daten werden die ganze Zeit überwacht nach spannenden Momenten, wenn zum Beispiel ein Airbag rausging. Und dann könnte das bedeuten, dass wir einen Snapshot nehmen. Und wenn der getriggert wurde, dann wird es ein bisschen Pfaddaten angucken und Daten aus der Vergangenheit und in der Zukunft ankommen, filtert es, paketiert das und speichert das zeitlich, bis es dann hochgeladen werden kann. Wenn es zeitkritische Sachen sind wie ein Crash-Video, dann wird es natürlich so schnell wie möglich per mobilen Daten hochgeladen. Für Trainingsdaten wird der Tesla auf Wi-Fi-Connections warten. Und nachdem die Daten hochgeladen worden sind, werden sie gelöscht. Und in der Theorie sollte das die Probleme nett beheben. Als allererstes gucken wir uns auf den ersten Teil, den Trigger- und Filtermechanismus für die Snapshots an. Also die schön organisierten Dateisysteme des Autopiloten hat uns geholfen, diese Datenbank triggers.sqlite schnell zu finden, wo drin steht, wann Snapshots geschickert werden, in einem schönen JSON mit ein paar Metadaten dazu, wann das passiert wird. Also wir haben das dann ein bisschen durchgeoxidiert. Wir gehen mal durch ein paar Beispiele, zum Beispiel die Notbremsen-Routine. Wenn es also ein automatisches Notbremsen-Event gibt, dann werden alle Daten genommen und zur Cloud hochgeladen. Dann gibt es einen generischen Trip-Log, der die GPS-Position und Routing über den Trip speichern. Das scheint standardmäßig auszusagen. Das ist aber nicht, was wir gehört haben von anderen Tesla-Hackern. Deswegen sind wir ein bisschen verwirrt. Dann gibt es hier einen Haufen Video-Trigger, das scheint irgendwie Daten für Machine Learning zu sammeln. Wenn du zum Beispiel den vollen Autopilot mit einem starken Bremsen überschreibst, dann wird das wahrscheinlich Videodaten genommen und die werden zu Tesla geladen, damit Tesla dann weiß, was der Autopilot falsch gemacht hat. Und die letzte Kategorie sind Metadateninformationen, nicht wirklich Video- oder Canvas-Daten. Und hier zum Beispiel haben wir einen Elch-Test, glauben wir. Elch steht offensichtlich für Emergency Lang Keep, also nicht der Elch-Test. Wir gucken ein bisschen näher auf die JSON-Metadata und da sehen wir ein automatisches Bremssystem, also das ist ein verwundbarer Straßennutzer-Trigger und das ist was mich interessiert, weil ich oft auch
und dann sehen wir eben auch, dass der Tesla anscheinend mich als Straßennutzer, als eine Bedrohung für den Tesla-Autopiloten ansieht. Als nächstes sehen wir eben, was für Daten aufgezeichnet werden, also Streaming-Daten, Kameradaten in komprimierter und in RAW-Form, viele, viele Metadaten in diesem JSON-File. Zum Beispiel wird gesehen, ob eben ein Fußgänger oder ein Radfahrer das Auto gefährdet hat. Es wird aufgezeichnet, ob eben der Autofahrer, der Teslafahrer gebremst hat und in welcher Geschwindigkeit das Auto sich bewegt. Als nächstes schauen wir uns die Upload-Mechanismen für die Snapshots an. Der Autopilot hat eben einen Proxy-Service namens Hermes, der mit den Proxy-Servern von Tesla Verbindung aufnimmt, verschlüsselt und an mehrere Tesla-Endpoints gerichtet. Und ja, andere Autokomponenten können da eben nicht reinschauen. Und in diesem Fall ist eben nicht nur so, dass der Client den Server identifiziert, sondern der Server authentifiziert eben auch den Client und
die final snapshots actually then proxies
und das Ganze, also es wird eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut und das Ganze wird dann geproxied auf die Server von Tesla. Das Ganze geht auf eine X1-Connection, die sieht so aus, als ob das auch für Teslas Lernfunktionalität zuständig sei. Label weights, weil das wird auch abgedatet, also da werden Label Weights aktualisiert, was scheinbar das Machine Learning aktualisiert. Und es kann auch Trigger updaten für die Trigger-Mechanismen, wie wir gerade gesehen haben. Und es kann etwas, was Fleet Config heißt, also Flottenkonfiguration. Und das ist das, was eben als Elon Mode bekannt wurde. Also, ob man neben diesen Elon Mode auf eurem Tesla ein- oder ausschalten soll. Ohne diesen Bordkey können wir nicht auf die Tesla API Autopilot API verbinden. Ihr seht dort den Permission Denied Fehler. Aber wir sind root auf dem System. Darum können wir eigentlich den Key einfach kopieren, aber der ist verschlüsselt und funktioniert nur, wenn er ins Security Subsystem geladen wird, um entschlüsselt zu werden. Und dieses Sicherheitssystem, das funktioniert eigentlich wie ein TPM, kümmert sich um das Ganze, um den Key, lasst ihn euch benutzen, aber ohne dass ihr den Key, dass ihr den Schlüssel je seht. Wir haben es aber trotzdem geschafft, den zu extrahieren und dann haben wir diesen Permission Denied Fehler in einen 404 konvertieren konnten, weil wir da noch nicht so weit sind mit weiter Reverse Engineeren. Aber ja, immerhin einen Schritt weiter. Auch dafür gibt es einen kurzen Saalapplaus.
So, now we looked at the
jetzt haben wir schon uns die Cloud-Verbindung genauer an. Also das haben wir uns angeschaut. Jetzt gibt es noch temporären Speicher, der mit den Snapshots, ob die gelöscht werden. Die haben wir uns genauer angeschaut, aber das ist halt nicht allzu interessant bei uns, weil wir das bei unserem bei unseren Experimenten halt so viele Male neu gestartet und getestet haben, war unser Filesystem halt voll von Fehlermeldungen. Aber und alles, was davor noch drauf war, war halt schon lange gelöscht worden, darum war das nicht so interessant. Aber wie man ja weiß, sind die Daten vielleicht noch reproduzierbar, weil der Disk Space einfach nur als frei markiert wurde. Und also haben wir halt, wir haben eine Datenwiederherstellung gemacht und sehen uns jetzt hier ein paar Videos an.
Vielen Dank an FFmpeg, dass sie dieses Videoformat unterstützt haben. Hier sehen wir in der Mitte die Speed und die Position des Lenkrads und ein paar GPS-Daten für den Snapshot. Das Videomaterial ist ein bisschen kaputt, wahrscheinlich, weil wir bei dem Recovery ein bisschen Fehler gemacht haben oder vielleicht auch, weil das Videoformat nicht so gut im FFmpeg implementiert ist. Aber dieses unkonventionelle Fahrspurwechsel wird wahrscheinlich den Snapshot getriggert haben. Es war kein voller automatischer Drive-Mode, aber Tesla war offensichtlich trotzdem bestimmt daran interessant. Woran wir was wir heute gezeigt haben, war, dass wir das intellektuelle Property von Tesla angreifen konnten mit unserem Voltage Gradient, aber es erlaubt auch Third-Party-Analysesystem, wie wir es im letzten Vortrag gesehen haben. Das kann natürlich von öffentlichem Interesse sein, um Security-Analysen zu machen, Sicherheitsanalysen zu machen, forensische Investigationen machen. Aber die Sicherheit des Systems ist ziemlich gut. Also das wird vermutlich in der Zukunft noch härter werden, wenn sie überhaupt noch möglich sind. Wir wollen gerne Green danken. Er ist eine Person, er ist der Tesla-Hacker, den es da draußen gibt. Er weiß wirklich viel über die Hardware und Insights für das System, und wir hoffen, dass wir diesen Jailbreak an ihm anbieten können, um ihm sozusagen Dank zurückzugeben. Und du kannst natürlich auch die sozialen Medien benutzen, um mehr Details über die Tesla-Autos zu finden. Okay, das war unser Talk. Vielen Dank, Niklas. Vielen Dank, Christian. Und ja.
Yeah, also
also vielen Dank an diesen kleinen Shop in Berlin, der hat uns sehr viele letzte Minute Teile für unseren Hack geliefert. Also vielen Dank, dass es diesen kleinen Laden gibt. Vielen lieben Dank euch dreien für diesen Vortrag. Es gibt ein bisschen Zeit für ein paar Fragen. Also falls jemand irgendwie Fragen hat, gibt es zum Beispiel Fragen aus dem Internet? Ja, let's go. Lass uns loslegen. Ja, eine Frage aus dem Internet. Es sieht so aus, als ob das eine Spielekonsole in Autoform ist. Und die Frage ist, wie teuer ist es, diese Boards zu bekommen, mit denen ihr hackt? Ja, also wir haben diese Boards nicht selber gekauft, die wurden von Freunden an uns herangetragen, aber du kannst sie wahrscheinlich bei eBay kaufen. Ich glaube so um die 400 Euro oder so. Der gesamte Boardcomputer kostet in Deutschland vom Schrottplatz vielleicht 600, 800 Euro, sowas. Ja, danke schön. Mikrofon Nummer 1. Hi, ich habe zwei Fragen. Es geht um das Setup, um die Fehler einzuschleichen. Wie entscheidest du, welche CPU du angreifst? Auf dem PCB waren ja mehrere CPUs, richtig? Also deine Frage ist, welchen der zwei Knoten wir angreifen. Ja, ja, es macht keinen Unterschied. Du kannst beide mit Glitch angreifen. Der Hersteller, der Chip vom Hersteller, könnte ja der falsche sein. Also sie haben denselben Code in beiden eingebaut. Ja, genau. Sie lassen denselben Code laufen lassen. Die elektrischen Bauteile sind genau die gleichen. Du kannst die volle Attacke auf beiden Nodes anfügen. Okay, die zweite Frage ist, du hast gesagt, als ihr versucht habt, die CPU zu glitchen, dann habt ihr die die Kapazitäten entfernt. Und dann gab es Schwierigkeiten. Ja, genau. Man braucht ein bisschen Kapazität, so dass der System on Chip trotzdem noch bootet, aber du kannst die meisten anderen Kapazitäten entfernen. Ich weiß nicht genau, ob das in allen Szenarios funktioniert, weil wenn es in einem Auto ist und die Temperatur ist vielleicht so niedrig, dann funktioniert es nicht so genau oder so, aber in diesem Laboraufbau hat es funktioniert. Okay, wir müssen auf eine andere Frage wechseln. Mikrofon Nummer 3.
Ja, hi. Great talk, thanks. So, would a random delay before, during or after the check have mitigated the attack?
Würde ein random delay vor oder nach dem Angriff die Attacke abgewendet haben? Oder gibt es andere Methoden, die herausgefunden habt, wann der Glitch gestartet werden soll? Es hätte sicherlich schwieriger gemacht und wir hätten andere Methoden finden müssen, um herauszufinden, wie man es angreift, zum Beispiel Side-Channels. Also es wird auf jeden Fall schwieriger machen. Obwohl wir eben mit diesen 2 Sekunden Wartezeit, sollte es nicht zu viel hinzugefügt haben, aber ja, alle Gegenmaßnahmen würden es definitiv schwieriger machen. Danke.
Okay, back to microphone.
Mikrofon Nummer 1. Nummer 1.
Yes, thank you for your great talk. I just wonder,
danke für den Vortrag. Am Anfang hast du gesagt, der Hash von der Root CA wird verglichen mit dem Hash, der in den Chip eingebrannt ist. Ist dieser Hash wirklich eingebrannt? Und das heißt, irgendwann läuft die Root CA ab in jedem Tesla, ja, und das ist eine Art von Killswitch in jedem Tesla. Ja, der Hash ist in Fuses fest eingespeichert. Man kann es wahrscheinlich nicht modifizieren. Man kann die Root CA nicht ändern.
That's what your question was.
Und
going
die Frage ist eben, gibt es da ein Ablaufdatum? Und die Antwort ist, wir haben kein Ablaufdatum gesehen. Wir gehen davon aus, wahrscheinlich wird es für eine Weile laufen und wir hoffen, dass Tesla an solche Dinge gedacht hat. Okay. Gute Frage.
I see nobody lined up except for microphone number one. Last question, please.
Letzte Frage von Mikrofon Nummer 1. Vielen Dank für den Talk.
Do you know how the cutting of power
wisst ihr, wie die Stromunterbrechung die Zertifikatsüberprüfung beeinflusst? Also was genau dort passiert? Nein, wir wissen es tatsächlich nicht ganz genau. Vielleicht werden Instruktionen übersprungen, wir wissen es nicht genau. Es ist sehr schwer, das genau herauszufinden. Wir könnten mehr Tests machen, Testschleifen ausführen und so weiter, aber da der Angriff eben schon funktioniert, hat es uns gar nicht so sehr interessiert, exakt herauszufinden, was genau da jetzt passiert. Vielleicht gibt es auch schon Untersuchungen zum Thema, aber wir haben es uns nicht so genau angeschaut. Danke.
Okay, thank you again.
Danke.
Vielen Dank.